An dem Thema China zeigt sich wahnsinnig viel. Also zeigt sich, wie schauen Gesellschaften aus, die diese Technologie nutzen wollen. Gleichzeitig kann man das Thema der Partizipation und Demokratie diskutieren. Und man kann als dritten Kreis auch ganz gut besprechen, wie verändert sich dann eigentlich das globale Zusammenleben? Also wie verändert sich die internationale Politik, in dem ein ganz neuer Spieler auftritt?
Mit der Hilfe von Smartphone-Daten der Bürgerinnen und Bürger versuchte man in China, die Pandemie unter Kontrolle zu bekommen. Dieser technisch gestützte Zugang auf sämtliche Lebensbereiche verwundert mittlerweile wohl niemanden mehr. Immerhin bastelt die chinesische Regierung auch am berühmten Social Scoring, bei dem man für gutes Verhalten Punkte bekommt, die einem dann erst zum Beispiel einen Kredit ermöglichen sollen. Bei genauerer Betrachtung stellt der rasante digitale Wandel aber auch den einzig gangbaren Weg dar, so der Forscher Ayad Al-Ani. Denn neben den Bemühungen, in internationale Wertschöpfungsketten integriert zu sein, setzt die Regierung alles daran, die Gesellschaft im Sinne der Regierungsinteressen aufzubauen.
Der Punkt ist, dass China hin und her gerissen ist. Also einerseits geht es ja darum, vor allem ein neues Gesellschaftssystem zu bauen. Und China kann ja nicht auf die alten maoistischen Werte zurückgreifen, die hat man ja in den 70ern hinter sich gelassen. China kann aus verschiedensten Gründen ja auch nicht auf die alten konfuzianischen Traditionen zurückgreifen, zumindest nicht offen. Und deshalb ist die Idee, man verwendet Technologie, um diese neue Gesellschaft zu bauen.
Insbesondere die Möglichkeit, mit der Hilfe von Daten die Situation zu kontrollieren und Infektionsketten zu brechen, schien das Um und Auf darzustellen. Mit den kritischen Stimmen zur chinesischen Praxis ging vielerorts auch der Wunsch einher, es China gleich zu tun und so viele Daten wie möglich zu sammeln und auszuwerten. So auch in Deutschland.
Und das Spannende, wie wir fanden, oder das Erschreckende war, wenn man sich die Forschungspapiere anschaut von den einzelnen Kommissionen, die sich auch mit dem Thema Daten und Pandemie beschäftigt haben. Das war im konkreten Fall die Leopoldiner Akademie, aber auch eine Corona-Kommission in Nordrhein-Westfalen, wo man dann lesen konnte, was man eigentlich mit diesen Daten machen will. Die gehen so dahin, dass man gesagt hat, also man muss möglichst viele Daten sammeln. Die kommen aus der App. Die kommen aber auch aus den Gesundheitsämtern, aus den Lokalen oder aus den Fluglinien. Da entstehen dann Datensets und mit diesen Datensets könnte man dann lokale Taskforces betrauen und die versuchen, Infektionsketten zu erkennen und auch zu bekämpfen. Und das fanden wir, war ja doch ein ziemlicher Schritt voraus. Und die Frage, die ja noch immer nicht geklärt ist, ist, was macht man mit den ganzen Daten, die man jetzt im Zuge der Krise sammelt? Und da lassen die einzelnen Pandemiegesetze ja ziemlich viele Möglichkeiten offen.
Besonders wenn es um die Digitalisierung geht, vermisst Al-Ani Diskussionen, die sich um ein Gesamtbild bemühen. Ob Apps, Homeoffice oder E-Learning, vielfach würden Diskussionen verkürzt oder auf technische Details reduziert.
Wir haben auch in der Vergangenheit nicht über die Möglichkeit der digitalen Bildung geredet, sondern wir haben darüber geredet, dass man irgendwelche Breitband-Internetkabel verlegen kann oder dass man den Schüler einen Laptop gibt oder ein iPad oder was auch immer. Also wir verkürzen das immer wahnsinnig viel und wir haben offensichtlich noch nicht das Narrativ gefunden, um auf einer gesellschaftlichen Ebene mit diesen Themen umzugehen. Das hat auch damit zu tun, dass eigentlich die politischen Parteien in fast allen Ländern keine Ahnung von diesen Dingen haben. Also die verstehen die Technologie nicht und sie verstehen auch kaum, welchen Einfluss die auf die Gesellschaft hat. Außer bei dem Thema der Überwachung. Also das versteht, glaube ich, jeder. Und da gibt es von verschiedenen Seiten natürlich auch einen gewissen Hunger, das für sich nutzen zu können.
Um herauszuarbeiten, wie sich die Vor- oder Nachteile von transparenten Gesellschaften in einer Post-Corona-Welt gestalten können, zieht der Forscher auch Film und Literatur, vor allem Science-Fiction, heran.
Es gibt ja drei verschiedene Arten, die Zukunft vorherzusagen. Die eine ist die historische Methode, Hegel oder vor allem auch Marx, Engels, die dann gesagt haben, naja, es gibt in der Gesellschaft immer wieder Widersprüche und daraus lassen sich dann historisch betrachtet auch immer wieder Muster erkennen. Das ist der eine Weg. Der zweite Weg ist der futurologischen Wissenschaft. Also man versucht, Technologien hochzurechnen, zu extrapolieren und dann zu sagen, was wird dann passieren? Und dann gibt es den dritten Weg, nämlich zu sagen, naja, bevor ich etwas Design, muss ich mir das doch irgendwie vorstellen können. Und diese Vorstellungen, die kommen sehr oft aus dem Bereich der Kultur und der Literatur.
Gängige Technologien wie U-Boot, strategische Bomber oder Raketen wurden bereits im späten 18. Jahrhundert ausgedacht und beschrieben. Bewusst oder unbewusst spielt die Vorstellungskraft eine große Rolle für die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaften bauen und welche Technologien wir entwickeln. Beziehungsweise natürlich auch, wie wir uns als Gesellschaft wahrnehmen.
Also hätte George Orwell den Roman 1984 nicht geschrieben, würden wir vielleicht das ganze Thema Überwachung und Transparenz von Gesellschaften ganz anders betrachten. Aber mit diesem Roman im Hinterkopf haben wir ja schon eine ganz konkrete Art und Weise, wie wir mit derartigen Phänomenen umgehen.
Einer der Romane, die Al-Ani herangezogen hat, trägt den Titel »Der Spiegel«. Der chinesische Autor Cixin Liu beschreibt darin die Situation, wie eine chinesische Antikorruptionsbehörde entdeckt, dass ein Wissenschaftler eine ganz besondere Software entwickelt hat. Eine Software, die es ermöglicht, die gesamte Geschichte der Welt bis hin zum Urknall transparent werden zu lassen. Dazu zählt auch herauszufinden, wer, wo, was, wann, wie gesagt oder gemacht hat.
Und in dieser Szene zieht der erste Polizist seine Pistole und erschießt sich auf der Stelle, weil er natürlich weiß, dass wenn alles transparent wird, hat das für ihn fatale Folgen. Und dann entspinnt sich im Nachfolge dieses Selbstmordes eine Diskussion zwischen zwei Lagern der Polizisten. Und die einen sagen, na das ist doch jetzt eigentlich genau das, was wir immer wollten. Also die Möglichkeit, das Dunkel aus der Gesellschaft auszutreiben, indem wir überall hinleuchten können und alles transparent machen. Und erstaunlicherweise sagt dann aber der Leiter der Ermittlungskommission, dass das Schlimmste ist, was einer Gesellschaft passieren kann. Also eine Gesellschaft, die völlig transparent ist, ist eine tote Gesellschaft, sagt er, weil Entwicklungen sind ja immer nur möglich, wenn ich auch die Möglichkeit habe, vom Norm abzuweichen. Und so beschließen die verbleibenden Polizisten dann, diese Software zu vernichten. Aber parallel findet im Westen genau dieselbe Erfindung statt. Also ein weiterer Resümee der Geschichte, was zu sagen, man kann das nicht aufhalten.
Aber nicht nur entfesselte Technologie. Auch die Erkenntnis, dass alles, was technisch möglich ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit irgendwo umgesetzt wird, stellt einen Nährboden der Science-Fiction dar. Der Caliban-Zyklus, insbesondere die Geschichte »Der taktvolle Saboteur« des US-amerikanischen Autors Frank Herbert aus dem Jahr 1964, ist von einer vollständig automatisierten Regierung charakterisiert. Schnell und effizient reagiert diese auf jeden Bedarf mit einem entsprechenden Gesetz, das auch sofort umgesetzt wird und die Gesellschaft in den Wahnsinn treibt. Um dieses »Schwungrad«, wie Herbert es nennt, zu verlangsamen, richtet die Regierung ein Büro für Sabotage ein, das die Welt für die Menschen wieder erträglicher machen soll.
Auf den ersten Blick klingt das ja sehr, sehr makaber. Auf der anderen Seite ist es ja, wenn man jetzt unsere Situation betrachtet, ja auch so, dass es durchaus auch staatliche Institutionen gibt, die jetzt versuchen schon, diese Schwungrad zu verlangsamen. Also Institutionen, die sich mit Datenschutz auseinandersetzen, mit den persönlichen Rechten von Individuen. Das muss ja nicht so weit gehen, wie bei Frank Herbert, wo das Sabotagekorps fast schon so wie ein Geheimdienst ausgestattet ist, der quasi im eigenen Land versucht, wieder normale Verhältnisse eintreten zu lassen. Aber das Konzept der Gegenmacht ist eigentlich ein sehr faszinierendes. Und dann gibt es auch wieder einen Link zu Cixin Liu, ja, der sagt, eine Gesellschaft muss immer wieder auch betretene Pfade verlassen. Und das Sabotagekorps von Frank Herbert geht ja einen ähnlichen Weg. Sonst wäre es ja vorhersehbar und von der Maschine wieder einholbar. Also muss man ganz andere Wege gehen. Und da stehen wir als Gesellschaft ja noch in der Situation, wo wir noch nicht genau wissen, wie stark muss diese Gegenmacht sein. Muss das wieder sein, sowas wie eine Friedensbewegung in den 80er Jahren, die ja eine ganz große Gegenmacht war zu dem Trend des Rüstungswettlaufs und des Kalten Krieges? Und ich glaube, das ist eine interessante Suche, die man jetzt machen kann.
Eine Gegenmacht in Form einer Rückkehr zu vergangenen Mustern und Normen, wie sie etwa im Rechtspopulismus vorgeschlagen wird, ist in der Science-Fiction-Welt von Frank Herbert unmöglich. Umgeben von künstlicher Intelligenz, die Zukunft in Echtzeit berechnet, hilft nur der Schritt nach vorne und die Etablierung einer notwendigen Gegenmacht.
Von dieser Idee haben wir uns ja eigentlich mit dem Ende des Kommunismus ja verabschiedet. Also wir waren ja am Ende der Geschichte und Demokratie, so wie wir sie jetzt haben, ist eigentlich der Sieger und wird auch nicht mehr groß weiterentwickelbar sein. Also was soll da jetzt noch passieren? Und Frank Herbert sagt, selbst wenn das so ist, müssen wir vielleicht in ganz neuen Kategorien denken, um da Gegenpositionen aufzubauen. Das fand ich einen sehr interessanten Ansatz. Gerade auch, wenn man sich anschaut, was ja zurzeit wieder passiert, das Verhältnis zum Beispiel Europa zu China, Europa zu Russland, aber auch Europa zu den USA, muss man sich ja überlegen, braucht man da nicht ganz neue Gedanken oder braucht man da nicht vielleicht sowas wie eine neuartige, cybergestützte Friedensbewegung, die Dinge mal in die Hand nimmt und versucht, jenseits dieser von den Eliten verordneten Konflikte andere Blickpunkte einzusetzen.
Insbesondere die Hoffnungen in die Versprechen von Smartphone-Apps, die im Zuge der Corona-Krise weltweit entwickelt wurden, könnten direkt aus einem Science-Fiction-Roman stammen. Die gesammelten Daten ermöglichen eine Zeitreise in die Vergangenheit, um sich den Verlauf von Infektionsketten anzusehen und nachzuvollziehen. Aber auch eine Reise in die Zukunft, in dem man mögliche Ausbrüche berechnen kann. Auch wenn die technische Umsetzung und die Möglichkeiten von Land zu Land variieren, ihre Legitimierung stellt für den Wissenschaftler Ayad Al-Ani ein Schlüsselelement dar, um den Weg hin zu einer transparenteren und kalkulierbareren Gesellschaft zu ebnen.
Diese Diskussion, wie ich finde, die mit der Corona-App begonnen hatte, aus einem ganz anderen Blickwinkel und Motivation heraus, nämlich jetzt schnell die Pandemie in den Griff zu kriegen, ist erst die Spitze des Eisbergs. Also sie ist der Beginn einer Diskussion, die uns gar nicht loslassen wird. Und das Beachtenswerte an dieser Diskussion, so wie sie stattfand, fand ich aber dennoch, wie verkürzt sie war. Das nach dem Motto, wie lade ich mir das runter und geht dann meine Batterie nicht vorschnell zu Ende. Also es war eine sehr technische Argumentation und man hat dann gesagt, ja, aber die Daten kommt keiner ran und die bleiben ja auf deinem Handy. Das ist nicht das, was sich die Pandemie-Experten erhofft hatten. Also wenn man sich die Papiere von Leopoldina anschaut, ist ganz klar, wir brauchen diese Daten, um Muster zu erkennen, um zu antizipieren. Und man kann jetzt sagen, wenn es uns gelungen ist, diese Pandemie jetzt einzugrenzen, was ja noch nicht sicher ist, war es dann das mit der Diskussion und das Ding landet auf dem Friedhof der politischen Lösungen, die uns nicht weitergebracht haben. Ich vermute aber, es ist erst der Beginn einer Diskussion, die wir haben werden.